Darf ich Sie bitten, Herr Dahlke, für die Predigt? Dankeschön.
So, einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Uwe Dahlke. Ich bin pensionierter Pastor, war fast 25 Jahre Pastor im Christlichen Zentrum Karlsruhe, davor Co-Pastor in einer amerikanischen Baptistengemeinde in Karlsruhe. Und bin seit 41 Jahren bewusst gläubig, war davor Hardcore-Atheist, bin verheiratet, habe zwei Söhne, drei wunderbare Enkeltöchter und bin jetzt seit 5 Jahren mit einer Parkinson-Diagnose belegt. Aber Gott trägt mich wunderbarst durch und ich habe jetzt seit 5 Jahren auch einen eigenen Dienst. Ich bin viel im deutschsprachigen Raum unterwegs, im Bereich von Seminaren, Coaching, Mentoring für Leiter. Und freue mich sehr, lieber Emanuel, dass du mich eingeladen hast, dich einzusegnen. Es ist ein Privileg. Danke für das Vertrauen auch von euch, liebe Gemeinde. Ich möchte heute mit uns allen David betrachten. Die Überschrift meiner Worte ist Berufen wie David. Wann immer, Emanuel, ich an dich denke, muss ich an den Hirtenjungen David denken. Und seine Berufung aus dem scheinbaren Nichts zu einem zutiefst bewegten Werdegang zum König, aber was noch viel wichtiger war, zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist, was David auszeichnet. Und ich spüre so deutlich in mir, seine Geschichte ist und wird in Teilen deine Berufungsgeschichte sein und ist sie. Ich möchte euch alle bitten zuzuhören. Das, was ich euch sage, geht euch alle an, betrifft euch alle, denn ihr alle seid Berufene, ihr alle habt einen Auftrag, ihr alle habt eine Aufgabe von Gott und Gott hat seinen Weg mit euch wie mit Emanuel. Beginnen wir vielleicht mit der wichtigsten Grundlage von Berufung überhaupt. Gott kannte David, bevor er ihn kannte. David fasst es wunderbar im Psalm 139 zusammen und einen Vers möchten wir daraus lesen. Muss ich den noch anschalten, glaube ich, jetzt. Jawohl. So, da sagt David, deine Augen sahen mich, und das gilt auch dir, Emanuel, deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Ich möchte dir Mut machen, das auch auf dein eigenes Leben zu setzen. Gott kannte dich, bevor du ihn kanntest. Er kannte dein Leben, bevor du dein Leben kanntest. Er kannte jeden Tag, bevor er da war. Nichts überrascht Gott an dir, mit dir und was um dich herum geschieht. Und wenn wir das ergreifen können, dann leben wir ein ganzes Stück ruhiger. Dein himmlischer Vater, Emanuel, kannte dich, bevor du ihn kanntest. Und er hat dich gefunden und nicht du ihn. Und er hat dich berufen, heute hier zu sitzen und zu stehen. Und nicht du oder Menschen haben dich berufen. Wir hatten gestern Abend die Gelegenheit, ein bisschen uns auszutauschen über die Art und Weise, wie das Ganze hier zustande kam. Dann durfte ich bei meinen lieben Gastgebern, wo ich übernachten durfte, auch die Story aus eurer Gemeindeseite hören. Und ich war überwältigt, wie Gott souverän Weichen gestellt hat. Und während ich diese Predigt am Mittwoch vorbereitet habe, hat mir Gott das gesagt und mir das erzählt, was da passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass Gott seine Finger mächtig im Spiel hat, mit euch und mit dir, lieber Manuel. Ich glaube, wie David, der in seiner Jugend schon eine Ahnung hatte, eine tiefe Ahnung über seinen Weg, der vor ihm liegt, hast du eine tiefe Ahnung in deiner Jugend schon gehabt, dass da mehr ist als nur irgendein nettes Leben. Ein sehr weiser Mystiker hat mal folgenden Satz gesagt, ich liebe diesen Satz, alles geistliche Erkennen ist Wiedererkennen, nur aus einer neuen Perspektive. Ist es schon mal so gegangen? Du hast was erlebt im Leben und hast das Gefühl, irgendwie ist es nicht wirklich neu. Ich hatte geahnt, dass das so kommen wird. Ich hatte gespürt, dass das so kommen wird. Und das ist auch mit geistigen Dingen. Alles geistige Erkennen ist Wiedererkennen. Aus einer neuen Perspektive. Jesus erkannte als Knabe, dass er eine Berufung hatte, als er im Tempel mit seinen Eltern war, als Zwölfjähriger, und er einfach abhaut und im Tempel verschwindet und seine Eltern ihn dann suchen und finden, sagt er, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Das war 18 Jahre, bevor er seine Berufung am Jordan durch Johannes den Täufer bekam. Er hatte eine Ahnung, dass sein Leben mehr ist. Und Jesus war wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Und so haben auch wir manchmal eine Ahnung über unser Leben. Und ich spüre, du hast eine Ahnung über dein Leben. Und folge dieser Ahnung. David lebt in dieser Ahnung. Und das unbewusste Vertrauen in diese noch unbekannte Berufung ließ ihn als junger Mann mit Löwen und mit Bären kämpfen. Und an jedem Tag, als er aus der Unsichtbarkeit des Alltags heraustrat, um mit Goliath zu kämpfen, begann diese aussichtslose Kampf Realität zu werden, diese Ahnung Realität zu werden. Und so ist gewiss auch heute ein Tag für dich, Immanuel, wo du dein erstes Pastorat antrittst. Und vielleicht ist es wie ein Goliath für dich. Groß, unberechenbar, gewaltig. Aber dennoch spürst du, das ist dein Platz hier. Du spürst, ein Größerer als du hat dich hierher an diesen Ort nach Balingen gebracht. Und du stehst hier an einem Platz, an dem du berufen bist. Ich möchte uns kurz in einen 5-minütigen Videoclip reinnehmen, wo es um einen aussichtslosen Kampf geht. Ein Kampf David gegen Goliath. Wenn ich dieses Video sehe, berührt es mich bis heute in den Zehenspitzen. Und wir brauchen manchmal Geschichten, um Mut zu fassen. Geschichten, um das Unmögliche wahrzumachen. Und nicht alle diese Geschichten müssen fromme Geschichten sein. Jesus hat viel unfromme Geschichten erzählt. Er hat mehr Geschichten erzählt, als er das Alte Testament zitiert hat. Die Geschichte, die ich mit euch 5 Minuten angucken möchte, ist das legendäre Halbfinale 2014, als Deutschland in Brasilien im Maracana-Stadion gegen den Goliath Brasilien anzutreten hatte. Alle äußeren Zeichen standen gegen Deutschland. Brasilien umgab der Nimbus der Unbesiegbarkeit wie Goliath. Manchmal stehen wir in Situationen, wo wir denken, das schaffe ich nie. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Schauen wir uns mal diesen Clip an und lassen uns Gänsehaut verpassen. Ja, mir ging es, ich musste Tränen wegwischen am Mittwoch, als ich es vorbereitet habe. Solche Siege lassen dich nicht unberührt. Und diese Siege haben etwas Besonderes. Und Gott möchte diese aussichtslosen Siege in dein Leben, Immanuel, und in euer aller Leben hineinsetzen. Lass dich immer wieder von solchen Dingen begeistern. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, kein Gegner zu groß. Und das ist mit David gewesen. Keiner hatte ihm auf den Schirm. Niemand hatte damals damit gerechnet, dass Deutschland 7-1 gewinnen wird. Ich möchte aber nicht zu sehr in den Kampf gegen Goliath einsteigen, sondern ich möchte den Weg Davids dahin betrachten. Denn es gibt einen Weg zum Sieg. Und es gibt auch für euch einen Weg zum Sieg. Niemand gelangt aus eigenem Antrieb oder aus einer eigenen Willensentscheidung zur reifen Fülle seiner Lebensberufung. Johannes der Täufer hat es sehr treffend gesagt, es kann sich niemand etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Du kannst dir nichts an dich reißen, wenn es dir nicht von Gott gegeben wird. Wir werden in ein Geheimnis geleitet, das Gnade heißt. Und manchmal muss Gott uns überreden und verführen, in dieses Geheimnis, in diese Berufung hineinzukommen. Sich aufzumachen in die Lebensberufung bedeutet immer Risiko und ein Akt des Glaubens. Und es ist ein Abenteuer. Viele bekommen für ihre Reise in die Berufung des Lebens, oft nur wenig Rückhalt von anderen. Sind auch selber manchmal nicht überzeugt. Vielleicht haben die auch Leute gesagt, was machst du, Immanuel? Nach Balingen, du musst woanders hin. Oder das wirst du nie schaffen, so eine alte, erfahrene Gemeinde. Und du wirst immer wieder diese Tage erleben, wo Leute deine Berufung in Frage stellen. Aber lass dich nicht beeindrucken. Die Reise in die Berufung ist manchmal einsam, weil für unser altes Umfeld das Neue oft gefährlich ist und uns gerne das alte Umfeld im Alten haben möchte. Das irdische Leben von Jesus und seine Berufung war ein wunderbares Beispiel dafür. Von dem Moment, wo er sich aufmachte in seine eigentliche Berufung, wird er zunehmend einsamer und missverstandener von seinem Umfeld. Selbst seine Angehörigen und seine Nachfolger verstehen ihn nicht. Schauen wir uns zwei Verse an. Markus 3,21. Als seine Angehörigen, Jesu Angehörigen, das erfuhren, wie er lehrte, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren, sagten, er hat den Teufel, er ist mit dem Teufel im Bund und Dämonen treibt er mit der Hilfe des Teufels aus. Solche Dinge passieren dir, wenn du in den Wegen Gottes gehst. Selbst von den Menschen, die dir ganz eng sind und nah sind. Die zweite große Sache ist Johannes 6,60. Als Jesus davon spricht, dass man sein Fleisch und Blut essen muss, da heißt es, darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Ich kann mir vorstellen, dass manche gesagt haben, Mensch Jesus, der harte Tobak, was du sagst, kannst du es nicht anders ausdrücken. Was er da sagt, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Wenn du in den Wegen Gottes gehst, kann es sein, dass sich viele auch abwenden von dir. Habe ich auch erlebt. Es ist nicht immer der steile Aufwärtsweg, es geht auch durch dunkle Täler. Und manchmal ist man alleine. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich alles hinschmeißen wollte und da hat Gott zu mir gesagt, warum soll dir es besser gehen als mir zur Zeit Jesu? Und er hat mir diesen Vers gezeigt, wo Jesus sagt, des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das hat nichts damit zu tun, dass er keinen Schlafplatz hatte, sondern das Haupt hinlegen hat auch damit zu tun, bei jemandem auszuruhen, einen Ort zu haben, wo man verstanden wird. Jesus war alleine, wusste, wie das ist. Und auch du wirst manchmal alleine sein in deiner Berufung. Aber du sollst wissen, du bist nicht wirklich alleine. Dein Vater ist immer bei dir. Euch alle möchte ich ermutigen, das religiös Bekannte und Gewohnte wiegt uns oft in falscher Sicherheit. Es ist der alte Wein, den wir gerne behalten möchten. Wir möchten dort gern unser Lager aufschlagen. Das Neue ist unbekannt, unerprobt und manchmal unerwünscht, der neue Wein. Ich möchte euch als Gemeinde hier Mut machen, in den kommenden Monaten und Jahren nicht im alten Wein stecken zu bleiben, zu verweilen und den neuen Wein nicht abzulehnen. Gott wird euch ab und zu einen Schubser geben, einen Anschub geben, einen kräftigen, weil wir sonst nicht losgehen. Jemand muss uns klar machen, dass ein Lebensabschnitt kein Lager ist, in dem man endlos bleibt, sondern von dort aus geht es weiter. Ihr werdet mit eurem neuen Pastor weiterziehen. Ihr werdet weiterziehen. Ihr werdet Land einnehmen in dieser Region, geistlich. Den meisten wird aber nie gesagt, dass wir das Bekannte, Gewohnte hinter uns lassen müssen. David erlebte dieses geistliche Muster, als er vom ahnungslosen Hirtenjunge zum König von Israel wurde. Und als er sein Reiseziel erreichte, König war, sagte ihm Gott was ganz Entscheidendes. 1. Samuel 7,5, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich, der Herr, werde dir ein Haus bauen. Das ist das, was wir in der zweiten Lebenshälfte der geistlichen Reife begreifen, was auch du begreifen wirst, was ihr alle lernen werdet. Gott wird dieses Haus hier bauen, nicht euer Pastor, nicht ihr, er wird es bauen. Und das habe ich auch in meinem Leben vor 10 Jahren erkannt. Ich hatte riesige Pläne. Und Gott hat gesagt, Uwe, nicht du baust mir das Haus, ich baue dir das Haus des Dienstes und das Lebenshaus. Und es kam alles anders, als ich dachte, aber herrlicher, als ich es mir je vorgestellt habe. Und so wird es bei euch sein. Und so ist das Leben Davids von seiner Berufung bis zum Tag, an dem Gott ihm offenbart, dass er ihm das Haus baut, Eine Reise aus der überschäumenden Wildheit jugendlicher Hingabe über Täler menschlichen, moralischen Versagens, Verrat und Einsamkeit bis an den Punkt, wo David erkennt, es ist alles Gnade. An den Punkt wird Gott auch jeden Einzelnen von euch führen, wo du in deinem Leben erkennst, es ist Gnade. Schauen wir auf den Anfang von Davids Berufung. Wie beginnt Davids Berufung? Wie beginnt deine Berufung? Nicht David streckt sich aus und macht Pläne, König zu werden, sondern Gott beruft, erwählt und begnadigt ihn. Nochmal, niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Vielleicht hast du Ahnungen über dein Leben, dein Berufsleben, dein Berufungsleben. Leg diese Ahnung, verachte sie nicht, aber leg sie in Gottes Hände. Er wird dir Türen öffnen, größer, gewaltiger, als du es je tun kannst. Gott ist derjenige, der uns erwählt, beruft und begabt. Du kannst viel Energie sparen, viel Leid dir ersparen, wenn du auf Gottes Timing wartest. Oft beginnen Berufungen mit Ahnungen, zu was wir berufen sind. Und das ist, wenn Gott beginnt, dich zu ziehen. Aber in dem Ziehen ist die Versuchung sehr groß, selber aktiv zu werden. Und hier ist die Kunst zu lernen, wann Gott die Türen öffnet. Vielleicht fühlst du dich heute unbedeutend, nicht beachtet, verkannt in deinem Talent, in dessen Regungen sauer und bitter zu sein. Wie David, der der Jüngste war von 7 Brüdern. Aber nochmal, ich rate dir, warte, bis Gott dich herausruft. Jesus hat es wunderbar mit dem Gleichnis des Festmahls dargestellt, wo er sagt, als Jesus bemerkte, wie die Gäste nach den besten Plätzen drängten, das ist oft das Leben, wir drängen in die besten Plätze rein. Da sagt Jesus, setz dich nicht gleich oben hin, es könnte ja noch jemand kommen, der angesehen ist als du. Dann käme der Gastgeber zu dir und sagt, dieser Platz ist reserviert, vor allen Gästen musst du dich ans Ende des Tisches setzen. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich unten hin? Wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, wird er vielleicht sagen, mein Freund, ich habe für dich einen besseren Platz. Und du wirst vor allen Gästen geehrt, indem du nach oben gerufen wirst. Denn jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, den wird Gott ehren. Und da möchte ich dir Mut machen, Immanuel, warte immer auf ihn. Er wird dich ehren, er wird dich ziehen. Zur rechten Zeit wird er dich rufen, auf den Ehrenplatz bringen. Und ich möchte es auch jedem hier im Raum, der vielleicht in einer Phase der Berufung steht, zu rufen. Warte, er wird dich rufen. Hör auf, selber zu kämpfen. Du musst nicht kämpfen. Gott wird dich ziehen. Warum? Weil er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und schau nicht auf deine moralische Vollkommenheit, die du nie erlangen wirst. Solange wir leben, werden wir Gold und Asche bleiben. Gott sieht durch deine Zerbrochenheit, durch deine Schwachheit das Potenzial und das Gold, das er hervorbringen wird. Gott weiß, wie man Asche zu Gold macht in deinem Leben. Mach dir darüber keine Sorgen. Schau nicht dein Potenzial an, wo du denkst, es ist zu wenig. Gott sieht dich an, er sagt, das reicht mir. Ich werde aus diesem Asche Gold machen. Was macht David nun, nachdem er gesalbt wurde von Samuel? Geht er ein Leadership-Seminar besuchen? Macht er Kurse in politischer Fortbildung? Geht er auf Wahlkampftour? Nein, er geht zurück zu den Schafen, ins Unsichtbare wieder. Er macht seine Arbeit und wartet auf die nächsten Schritte. Das ist das, manchmal kriegst du eine klare Berufung, eine klare Ansage. Und dann wollen wir schon gleich die Helden spielen. Und Gott sagt, mach das, indem du stehst, einfach weiter und warte auf mich. Auch wenn eine klare Berufung über dein Leben ausgesprochen wird, bleib im Kleinen treu. Tue, was du gerade jetzt tun musst. Die Treue im Kleinen, das Warten auf Gott, ist ein wertvoller Charakterzug, den Gott ehren wird. Jahre später, David ist immer noch bei den Schafen, er hätte sagen können, Mensch, nichts passiert, wo ist denn die Königsherrschaft? Da hat Saul so eine Depri-Phase und er braucht einen DJ, der Musik für ihn macht. Und plötzlich kommt einer der jungen Männer zu ihm, in 1. Samuel 16 lesen wir das, und das ist hochinteressant. Machen wir eins weiter. So. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortet einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen, ein Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet ist er. Und der Herr ist mit ihm. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Es ist nicht krass, er ist im Verborgenen bei den Schafen. Aber ein junger Mann aus dem Gefolge Sauls hat ihn beobachtet und gesehen. Was war in diesen Jahren geschehen? Bei den Schafen lernte er das Harfe spielen. Bei den Schafen lernte er mit Löwen, Bären zu kämpfen. Mut lernte er dort. Bei den Schafen lernte er Gemeinschaft mit Gott. Wir wissen nicht, wie viele Psalmen er in der Einsamkeit schon gedichtet hat. Es war keine verlorene Zeit. Wenn du in der Warteposition bist, ist es keine verlorene Zeit für dich. In dieser Zeit arbeitet Gott an dir. Und darum mach, was du machen musst. Ich möchte dir Mut machen. Es gibt immer jemand, der dich beobachtet. Immer jemand, der dich sieht. Immer jemand, der deine Treue im Kleinen sieht. Es ist nicht vergeblich, was du tust. Auch wenn dir der Feind oder du selber dir einreden, was mache ich schon? Es gibt immer jemand, der dich sieht. Das ist, was Jesus sagt, Matthäus. Damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinen Leistungen, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Gott hat deine Arbeit im Verborgenen gesehen, Manuel. Und als die Zeit reif war, hat er dich gerufen. Jemand hat dich gesehen. Gottes Auge ist immer auf dich gerichtet. Gott hat immer den ersten Schritt gemacht. Und er wird auch den zweiten, den dritten, den vierten Schritt machen, bis du am Ziel deiner Berufung bist. Es gibt auch in der Berufung keine Abkürzungen. Lerne, Geduld zu haben in deiner Berufung. Lerne, in der Lebensschule zu bleiben, die Gott dir auferlegt. Bleib in der Ruhe. Es gibt keine Abkürzungen. Hastig errafftes Gut, Sprüche 13,11, zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Wir sehen weiter, dass David, selbst als er dann am Hof des Königs war, nicht in einen Höhenflug geriet, sondern es heißt hier lapidar, und David ging ab und zu von Saul weg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin jetzt ein Mitglied im Hofstaat des Königs, Schafe hüten, das ist nicht mehr mein Ding. Sorry, Vater. Da war Not am Hof seines Vaters. David sagt, ich habe gerade Urlaub, Papa, ich komme die Schafe hüten. Er war sich nicht zu schade, das Geringe zu tun. Ich möchte dir Mut machen, wenn du Beförderung und Anerkennung erfahren hast. Werd nicht arrogant, verachte nicht niedere Arbeiten. Geh immer wieder in das Einfache auch zurück. Ich war bei der Bundeswehr in einer Spezialeinheit 4 Jahre und wir hatten dort einen Ausbilder, der ist als erster immer in den Dreck gesprungen. Der hat als erster den größten Mist gemacht. Was er von uns verlangt hat, hat er selber gemacht. Das hat mich zutiefst geprägt. Ich habe gesagt, wenn ich jemals leiten sollte in meinem Leben, dann möchte ich so ein Leiter sein. Sei dir niemals zu schade für kleine, geringe Dinge. Andere sehen dich und werden berührt davon. Gott sieht dich. Und jetzt ist David reif für den weiteren Höhepunkt. Der Kampf gegen Goliath. Das ganze Heer steht dort, es soll einen Stellvertreterkampf geben. Damals war es üblich, dass 2 der besten Krieger aus dem Heer gegeneinander kämpften und der Verlierer war dann, das ganze Heer war geschlagen. Man hat so das Leben der Soldaten gespart, war gar nicht schlecht so. Niemand wagte es, gegen Goliath anzutreten. Und da kommt dieser David in seinem jugendlichen Eifer, schauen wir mal diesen Eifer an. Er bringt Essen zu den Truppen raus von seinem Vater. Da sprach David, dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht gegen das Heer des lebendigen Gottes sich verhöhnend wenden. Sein älterer Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Was hast du hier zu suchen? Wem hast du die Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Der ältere Bruder war sauer, dass David gesalbt worden war und nicht er. Und David war aber auch unklug. Er prahlt darum, er protzt darum, was er eigentlich sagt. Hey, ihr Luschen, ist da keiner von euch bereit, gegen diesen Riesen zu kämpfen? Und es ist manchmal so der Eifer der Jugend in Reinkultur. Da möchte ich euch auch Mut machen, wenn ihr noch jung seid. In diesem Alter macht man sich oft wenig Gedanken über die Folgen seines Handelns. Man verachtet gern die Eltern, die vielleicht schon Niederlagen erlitten haben und vorsichtiger sind. Tut es nicht. Bei jungen Menschen ist der Mut noch nicht ausbalanciert durch Niederlagen. Und da möchte ich dir auch Mut machen. Manuel, du bist jung, sprudelst voll Energie und Kraft. Aber ich glaube, du hast schon Niederlagen erlebt. Sei immer besonnen, auch mit neuen Ideen. Manchmal macht unser Mut anderen Menschen Angst. Darum sagt Jesus, wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Sei klug, auch wenn du tolle, geniale Ideen hast, wenn du dich als mutiger als die anderen ansiehst. Sei klug in dem, was du sagst und sei klug, wie du was weitergibst. Trotzdem bleib in deinem Mut. Erwarte, dass Gott mit dir in die Kämpfe reingeht. Was auch passieren wird, wenn du in Kämpfe gehst, hoppla, super, da vorhin hat man mich schon gewarnt, hier ist ein Abgrund. Das ist, so fällt man schnell im Leben. Als David kämpfen will, kommt Saul zu ihm und sagt, Mensch, du, es ist nicht so ungefährlich, schau mal, hier ist meine Rüstung, zieh die an und mach das dann. Ich habe vor 2 Jahren mein Pastorat an meinen jüngeren Sohn abgegeben. Und das ist so ein junger Wilder. Und da siehst du so manches. Er ist mit einem zweiten Pastor zusammen, auch ein junger Wilder. Und da ist die Versuchung so groß, ihm meine Rüstung zu geben. Du, ich habe 30 Jahre pastoral gearbeitet, ich kann dir was sagen. Aber Gott hat gesagt, geh ganz aus dem Leitungsteam raus, geh komplett raus, zieh dich ganz raus und lass sie machen. Vertraue sie mir an. Lass sie in ihrer Rüstung kämpfen. Lass sie wie die jungen Wilden auch gegen Wände rennen. Sie müssen selber gegen Mauern rennen, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Als Altvorderer möchte man dann schon gern Ratschläge erteilen geben, dem anderen seine Rüstung geben. Das wollte Saul auch, hat es gut gemeint. Aber David sagt, ich habe die Schafe meines Vaters gehütet und wenn ein Löwenbär kam, habe ich auf ihn eingeschlagen und habe die Schafe errettet. Wenn er auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Fell und schlug ihn tot. Davids Mut kam nicht aus arroganter Selbstüberschätzung, sondern auch hier aus seinem simplen, einfachen Dienst als Hirtenjunge. Nochmals, unterschätze niemals, was du in der Stille, in der Einsamkeit, wenn du unbeobachtet bist, lernst. Es wird dir später zugutekommen. Der Entschluss, völlig Gott zu vertrauen, verrückten Glauben zu wagen, wird auch manchmal auf liebevolle Besorgnis stoßen, auch bei dir. Sei klug, guten Rat anzunehmen, aber sei auch klug, voranzugehen, wenn es dran ist, voranzugehen. Ich möchte euch Mut machen, miteinander, Hand in Hand in diese Gemeinde, in diesen neuen Abschnitt hineinzugehen. Lasst euch auf das Neue ein, was in Manuel sprudelt und Gott in ihn hineingelegt hat. Und du, Manuel, beginn die Schätze zu entdecken, die vielleicht seit 100 Jahren in diesem Haus ruhen, wo Weisheit und Erfahrung da ist. Ihr habt eine Riesenchance. Was Jesus gesagt hat, ein guter Hausvater holt aus seinen Schätzen Altes und Neues hervor. Dass ihr Altes und Neues in einer wunderbaren Synthese zusammenlegen könnt und etwas völlig Neues hier an diesem Ort erschafft, Reich Gottes zu bauen in einer Weise wie nie zuvor. Habt keine Angst vor Fehlern. Ihr werdet Fehler machen, miteinander, aneinander. Habt keine Angst. Hab keine Angst, Manuel, wenn du Fehler machst. Gottes Gaben und Berufen können ihn nie gereuen. Er hat dich gekannt, ehe du ihn gekannt hast. Er hat dich berufen, ehe du dich entschieden hast, hierher zu kommen. Er hat einen vollkommenen, perfekten Plan. Seid barmherzig und gnädig miteinander. Ich segne euch alle, die hier unterwegs seid, aus diesen Geschichten Davids zu lernen, dass das, was im Stillen, im Kleinen geschieht, nicht vergeblich ist und dass es zu einem perfekten, großen Ganzen zusammengeformt wird. Ich möchte euch zum Schluss Mut machen mit Philipper 1,6. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch hier in Balingen in der EFG angefangen hat, weiterführen wird und an dem Tag, an dem Christus wiederkommen wird, vollenden wird. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Er hat euch zusammengebracht in wunderbarer, unglaublicher Weise. Ich war erstaunt, als ich gehört habe, wie das ineinander gefallen ist. Und ich bin begeistert. Amen. Ich darf jetzt an unsere Moderatorin nochmal abgeben. Ich glaube, wir hören jetzt noch ein Lied.
Ja, Herr Dahlke, vielen Dank für Ihre ermutigende Predigt. Und ja, wir gehen jetzt über zum Segnungsteil. Und ich bitte euch nach vorne und auch die Gemeindeleitung.
Ja, der besondere Anlass dieses Gottesdienstes heute Morgen ist die Einsegnung von Immanuel und seiner lieben Frau als Gemeindepastoren, Ehepaar. Und ich sehe eine Pastoren, Frau und Pastor immer als eine Einheit. Das kannst du nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, der Pastor und die Frau ist unter ferner Liefen. Ohne eine gute Frau kannst du den Job nicht machen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich danke euch nochmal für das Privileg, Manuel, für die Einladung, diese Zeremonie machen zu dürfen. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, haben uns in Karlsruhe kennengelernt auf dem regelmäßigen Pastorentreffen, die es dort gibt, wo wir uns einmal die Woche zu einem Gebetsfrühstück als freikirchliche Pastoren treffen. Und dort haben wir uns intensiver kennen und schätzen gelernt. Und ich möchte euch auch sagen, ich kenne euch als Gemeinde gar nicht, aber ich bin unglaublich stolz auf euch. Als ich gehört habe, wie ihr ein Ja zu Immanuel gefunden habt, ich finde es unglaublich stark, wenn so eine alte, etablierte, ich meine mit alt nicht negativ, sondern ihr seid schon, hat mir gesagt, fast 100 Jahre an diesem Ort, einen so jungen Pastor mit der Leitung einer so etablierten Gemeinde betraut. Das zeugt für mich von großer Risikofreude und Gott liebt Risikofreude. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott euren Mut und euer weites Herz belohnen wird, wirklich belohnen wird. Ich selbst habe über 35 Jahre verschiedene Gemeinden gegründet und geleitet und war Vollzeitpastor, war aber auch 25 Jahre in der Wirtschaft tätig als IT-Leiter beim großen Versicherungskonzern. Und das hat mir geholfen, eine gute Synthese zwischen Welt und frommer Welt zu finden. Ich sage immer, der Dienst, den wir als Pastoren machen, sollte aus dem Leben für das Leben sein. Und da möchte ich dich auch segnen, immer wieder die Lebenspraxis, da hast du auch eine tolle Frau, in den Dienst mit einfließen zu lassen. Ich möchte euch als Gemeinde Mut machen, den neuen Wein, der in diesem Herz schlägt und auch in diesem Herz schlägt, diesen neuen Wein mit einem weiten, offenen Herzen zu empfangen. Auch wenn manches vielleicht etwas atemberaubend, ungewohnt ist, habt Mut, Risiken einzugehen. Ich möchte dich aber auch ermutigen und euch beide, eure älteren Weggefährten zu ehren, zu achten, an ihren Erfahrungen zu partizipieren, von ihnen zu lernen. Ich möchte euch das Wort aus Matthäus 13, 52 nochmal ans Herz legen, wo Jesus sagt, Ein guter Hausvater holt aus seinen Schätzen Altes und Neues hervor und tut alles zu einer kompletten Synthese zusammenfügen, was herrlich Neues entsteht. Lernt miteinander eure Schätze, die ihr habt. Zeit fürs zweite Frühstück. Lernt eure Schätze nebeneinander zu legen, sie zu betrachten und ohne Vorbehalt erstmal zu schauen, was hast du, was habe ich. Was kann ich von dir lernen? Ich möchte euch zwei Weisheiten ans Herz legen, die mich über viele Jahre begleitet haben. Der erste ist der Satz, wer mit Nein anfängt, kommt schwer zu einem Ja. Wenn du mit Nein anfängst, kommst du schwer zum Ja. Kennst du es? In einer Konversation, in einem Streit, Nein, dann sagt der andere, Nein. Und es ist sehr schwer, zum Ja zu kommen. Wenn du aber erstmal mit Ja anfängst, dann ist der andere auch im Ja. Und dann können wir uns unterhalten. Und dann kann man auch zu einem guten Nein kommen. Und sagen, nein, das sehe ich aber anders. Aber wir haben aufeinander gehört und haben einander verstanden. Also nochmal, wer mit Nein anfängt, kommt schwer zu einem Ja. Wer mit Ja anfängt, kommt auch zu einem guten, ausgewogenen Nein. Beginnt in der Konversation miteinander, in der Leitung, immer mit Ja. Und dann werdet ihr auch, wo es nötig ist, ein gutes Nein finden. Aber fangt nie mit Nein an. Der zweite Satz, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort lass uns treffen. Es ist von einem orientalischen Mystiker, dieser Spruch. Aber der Spruch ist so weise. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort lass uns treffen. Das hat sehr viel mit dem Ja zu tun. Wenn ich von vornherein sage, falsch, dann sagt er auch, und du auch falsch. Ja? Aber wenn ich sage, weißt du was, lass uns mal von richtig und falsch, dass wir erstmal das Urteil auf die Seite setzen, lass uns an einen Ort treffen, wo wir miteinander erstmal reden, einander zuhören, dann kommen wir auch zu ganz anderen Ergebnissen. Und diese beiden Dinge, ich habe die auch ausgedruckt, für euch könnt ihr es mal als Leiter, an die Leiter weitergeben, kann sich jeder eins nehmen, du hast es bekommen. Möchte ich euch Mut machen, nehmt es. Ich habe so viel Segen erfahren in meinem eigenen Dienstleben durch diese Sätze. Ich möchte euch segnen, diese Dinge in der Tagespraxis umzusetzen und anzuwenden. Und ihr werdet sehr, sehr weit miteinander kommen. So, wir wollen jetzt Immanuel einsegnen und am liebsten hätte ich, dass wir alle Hände auf dich legen, aber durch Corona müssen wir Abstandregel halten. Vielleicht könnt ihr hier so ein bisschen ihr Leiter vorne euch positionieren, die Hände ausstrecken zu Immanuel und seiner lieben Frau Mailin und ich werde den Segen sprechen und die beiden dann auch salben. Darf ich euch mit Öl salben, dann so richtig salben? Gut. Ich segne dich und deine liebe Frau Mailin mit dem andauernden Bewusstsein, dass ein Größerer als ihr euch berufen hat an diesen Ort und in diesen Dienst. Der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es fortführen und wird es ganz gewiss und gut vollenden. Seid bewahrt und nicht abgelenkt. Seid nicht entmutigt oder im Zweifel in dem, was euch vor die Hände gelegt ist, zu tun. Seid gesegnet in schwierigen Zeiten. Auch immer wieder neu vom Vater Zeichen der Ermutigung, der Zuversicht zu erwarten, zu erbitten. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Legt es immer wieder dem Herrn hin. Sag, ich möchte schmecken, sehen, wie freundlich du bist. Erfahrt, dass der Herr an eurer Seite ist durch spürbar, messbar, fassbare Zeichen, Wunder, die euch standhaft, unbeweglich und fest in euren Zielen sein lassen. Ich segne euch, immer wieder zu erfahren, dass der Vater mit euch ist in eurer Arbeit. Vater, ich bitte dich, schütze ihr Vertrauen in dich. Lass sie immer wieder deine unverdiente Gnade auch in Stunden der Schwachheit und des Versagens erfahren. Hilf ihnen immer wieder neu, ihr Vertrauen in dich nicht in ihre eigene Leistung zu setzen und auch nicht in Menschen. Lass sie erfahren, finanziell, materiell und geistlich, dass du ihr Versorger bist. Lass sie die Fülle erfahren, Vater. Segne sie mit Schutz vor dem Ausbrennen und der Weisheit, dass nur ein gefülltes Gefäß ausgießen kann. Ich segne euch mit Zeiten der Stille, des Rückzugs in die Gegenwart des Vaters, damit ihr immer wieder neu gefüllt werdet und geben könnt und niemals aus dem Mangel gebt. Segne sie und das ganze Leitungsteam, diese Gemeinde in großartiger Einheit, in Geduld und Güte miteinander zu leiten. Lass sie eine gute Streitkultur haben, wo sie miteinander auch ringen, raufen, aber zu guten Ergebnissen kommen und ihre Liebe und der Respekt füreinander immer größer wird auch dadurch. Vater, lass sie ein Licht werden, dieses Haus, diese Gemeinde, ein Licht in dieser Region, durch das du sichtbar wirst. Lass Ströme lebendigen Wassers aus jedem Gemeindemitglied, das hier zugerüstet wird, zu den Menschen, die um sie herum leben, fließen. Und lass dein Licht scheinen in dieser Region. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten auf euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Seid gesegnet, wo ihr eingeht, seid gesegnet, wo ihr ausgeht. Der Herr wird euch gegen eure Feinde, die sich gegen euch wenden, die inneren, die äußeren Feinde, vor dir herschlagen. Auf einem Weg sollen eure Feinde gegen euch ausziehen, aber auf sieben Wegen sollen sie vor euch fliehen. Der Herr wird gebieten den Segen, dass er mit euch sei in allem, was ihr vorhabt, tut. Er soll euch segnen in dem Land, das ihr besitzt und das Gott euch gegeben hat. So salbe ich euch nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dieses Haus zu leiten, im Segen, in Kraft, in Vollmacht und Autorität. Sei gesalbt, für deinen Mann eine Stütze, eine Stärke zu sein, ein Ratgeber. Auch manchmal eine Bremse, wo es dran ist. Und ich segne dich, Emanuel, immer auf deine Frau zu hören. Und ich segne dich, auf deinen Mann zu hören, dass ihr eine tolle Einheit habt miteinander. Gesegnet seid in dem, was er tut. Und gesegnet seid mit den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Vater, berühre sie, bewahre sie. Lass sie große Dinge erfahren in Jesu Namen. Segne dieses Haus, dass es leuchtet weit in diese Region hinein. In Jesu Namen. Amen. Amen.